Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian. Und Shalom. Gestern war Schabbat.
Ja.
Ja.
Wir müssen das erklären, den Einstieg, müssen wir. Wir sind angesprochen worden von mehreren Seiten, weil es gerade auf Netflix der große, sehr erfolgreiche und viel geschaute, viel geklickte Knaller ist. Netflix-Produktion mal wieder, Uwe.
Ja, hab ich kein schlechtes Gewissen.
Aber die Rede ist von Unorthodox.
Ja.
Eine, wie man so sagt, Selbstermächtigungs-Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau, die aus einer sehr abgeschlossenen Community in Brooklyn ausbricht, flüchtet zu ihrer Mutter, die ein ähnliches Schicksal hinter sich hat, nach Berlin.
Ja.
Die Serie ist sehr beliebt. Die Serie hat einiges an Aufmerksamkeit erregt. Auch als deutsch-amerikanische Koproduktion. Der Großteil der Szenen, die in Brooklyn spielen, sind in Berlin gedreht.
Oh.
Ja.
Also viele Stellen in Berlin habe ich tatsächlich sogar erkannt.
Ja gut, am Brandenburger Tor.
Ja, gut, ja natürlich. Ja, aber auch ein paar andere, das fand ich schon sehr interessant. Ja.
Und was mir wirklich gefällt an der Serie ist, dass sie auf Jiddisch ist, großteils.
Ja, es ist für uns ein bisschen skurril, aber auch faszinierend zu hören, ne? So vieles, was man auch versteht, wenn man sich ein bisschen reingehört hat. Und dann immer durchmischt mit Englisch, weil natürlich Brooklyn, ja.
Mhm.
Ja, das hat mich auch gefreut. Den Mut musste man auch erstmal haben, um in diese Authentizität zu
gehen.
Es ist ja immer eine Abwägung, machen wir das in mehreren Sprachen, dann teilweise mit Untertiteln. Aber das war hier die richtige Entscheidung, würde ich auch sagen.
Ich glaube auch. Und Jiddisch ist eine faszinierende Sprache, die bis heute in Teilen der jüdischen Communities gesprochen wird.
Ja.
Auch in Israel oder in den USA, aber auch in Europa gibt es noch Gemeinden, jüdische Gemeinschaften, wo Jiddisch gesprochen wird. Und das Faszinierende finde ich am Jiddisch im Vergleich zum Ivrit, also dem modernen Hebräisch, was die Amtssprache in Israel ist, hat das Jiddisch eine Kontinuität durch die Jahrhunderte, die sich wie eine andere lebendige Sprache entwickelt hat und eine Sprache, in der gedacht wurde, in der Literatur entstanden ist, in der philosophiert wurde, während das moderne Hebräisch, das Ivrit, eigentlich eine, oder nicht eigentlich, sondern eine Kunstsprache ist.
Ja, und unterscheidet sich auch nochmal eine ganze Ecke von dem Hebräisch, das zum Beispiel Theologiestudierende lernen.
Genau, das biblische Hebräisch ist ähnlich, aber eine andere Sprache. Und ich kenne Leute, die sagen, das ist komisch. Dieses Ivrit, das ist so eine Kunstsprache und das Jiddische ist eine lebendige Sprache, die sich eben wie alle anderen lebendigen Sprachen auch fortlaufend entwickelt hat.
Ja.
Interessant, ich habe auch nochmal zu diesen 4 Folgen, das ist ja wirklich nur eine Miniserie, 4 Folgen, ungefähr 50 Minuten jeweils, mir aber dann nochmal das 20-minütige Making-of angeschaut.
Ja, das habe ich nicht geschaut.
Da wurde das auch thematisiert. Einer der Schauspieler lebt in Deutschland, kommt aber aus Israel, aus Jerusalem und sagt, Jiddisch ist meine Muttersprache sozusagen.
Ja.
Und das ist der Schauspieler, der den Moishe spielt.
Ach, guck.
Ja, und der sagt, es ist...
Es gibt immer einen Moishe.
Ja, viele wissen das nicht, aber es gibt jiddische Theaterstücke, jiddische Literatur, die auch aufgeführt, zur Aufführung gebracht wird. Das ist zwar nicht viel, das ist eine ganz kleine Sparte. Und er findet es großartig, dass es eine Netflix-Serie jetzt auf Jiddisch gibt. Und das würde ich auch so sehen, aber ich muss auch so fair sein, da hört die Begeisterung auf meiner Seite für diese Serie auch schon auf.
Ich wollte schon fragen, weil du ja eigentlich dem wesentlich kritischer gegenüberstehst. Ich darf schon spoilern, ich teile das nicht immer, aber ich würde trotzdem jetzt nochmal gerne hören, was sind das für Punkte, die dir da über die Labour gelaufen sind.
Also die, die Serie ist nicht schlecht, ja?
Ja,
also von der Dramaturgie.
Wirklich gut gemacht.
Ja, genau. Ja. Ja, ja. Also die Dramaturgie finde ich gut. Das Drehbuch ist gut. Ja, ja. Diese Emanzipationsgeschichte eben nicht nur von Esti, dieser jungen Frau, sondern eigentlich auch noch von anderen. Natürlich dreht sich alles erstmal um Esti, aber ihr Ehemann Yankee macht ja im Grunde auch eine Erfahrung von Freiheit und von Ausbruch. Er verdaut das anders. Ja, aber ich habe so gedacht, eigentlich sind es die beiden, die da sich ein Stück weit emanzipieren. Das ist gut gemacht und gut erzählt. Ich finde es nicht ganz unproblematisch. Also ein Grund dafür, dass wir diesen Podcast machen, Uwe, ist ja, weil wir religiöse Themen in Serien und in Filmen ins Gespräch bringen.
Ja.
Und wir würden das nicht tun, wenn wir nicht der Meinung wären, dass das nicht auch ein Stück weit notwendig wäre.
Ja, das genau.
Ja. Und wir dürfen
aufmerksam machen und das Gespür schärfen.
Ja, und, aber wir dürfen eben nicht davon ausgehen, dass der durchschnittliche Netflix-Schauer, die durchschnittliche Netflix-Schauerin tief verwurzelt ist in religiösen Traditionen und religiösen Erzählsträngen und Erzählbildern.
Ja, gut.
Egal welcher Religion erstmal. Ja. Und das Judentum nimmt da nochmal eine besondere Stellung ein, als dass vor allen Dingen in Europa die meisten, ich setze das jetzt mal so voraus, ich glaube, dass das stimmt, man mag mir widersprechen, die meisten jungen Leute vom Judentum noch weniger kennen als von Christentum oder Islam oder anderen Religionen.
Ja, vermutlich hauptsächlich im Zusammenhang Geschichtsunterricht, Shoah.
Und für jemanden, der keine oder nur sehr wenig Vorstellung vom religiösen Leben und den religiösen Traditionen innerhalb des Judentums kennt, und das ist ja auch gerade beim Judentum eben nicht so, dass es das Judentum gibt, sondern es gibt ganz viele verschiedene Gruppierungen, die die Tora und den Talmud mehr oder weniger streng auslegen. Und man wird mit dieser Serie konfrontiert, sieht man eben viele Bilder, die erklärungsbedürftig sind. Ja, und ich habe es eben mit meiner Frau zusammengeguckt und ich erinnere mich jedes Mal, warum war ich dann dabei, auf Pause zu machen und zu versuchen, die Fragen zu beantworten. Warum ist da jetzt alles in Alufolie eingepackt?
Ja.
Warum kriegt die Frau nach der Hochzeit die Haare abrasiert?
Ja.
Warum muss die jetzt eine Perücke tragen?
Das musste ich auch erklären.
Warum darf die jetzt nicht in der ersten Folge aus dem Haus gehen, wenn der Eruv kaputt ist?
Ja.
Ja. Warum? So, also das lässt sich alles fortsetzen.
Na klar.
Und es gibt eben Sachen, die sind erklärungsbedürftig für Menschen hier in unserem Land, in unseren Breitengraden.
Sicher.
Und dafür ist es mir das ein oder andere Mal, spielt die Serie einfach mit anti-jüdischen Klischees. Also auch wenn ich das jetzt, das mag jetzt hart klingen, aber die Darstellung des Onkels als gieriger Miethai, der die Miete einkassiert oder einkassieren lässt von seinem Schwager bzw. dem Vater von Esti, bei der Klavierlehrerin, das ist schon, ich finde, schon hart an der Grenze.
Aha.
Und ich finde, in einer Zeit, in der wir zu Recht darüber diskutieren, wie wir wieder erstarkenden anti-jüdischen Strömungen, auch in Deutschland, also in Europa, aber auch eben in Deutschland, begegnen, wie wir damit umgehen, auch ein bisschen problematisch, ein leicht naives Bild von einer Berliner Multikulti-Gesellschaft zu zeichnen, wo sich eigentlich alle lieb haben. Und du hattest es gesagt, die Autorin des Buches, auf das diese Serie beruht,
zwei Bücher.
Ja, hat.
Das eine ist eben die Emanzipation von der Familie und das andere der Zug nach Berlin.
Ja. Hat ja auch eben durchaus problematische Erfahrungen auch in Berlin gemacht als Jugendliche.
Ja, genau.
Es gibt so Konflikte, die hat Esti, das wird so am Rande erwähnt, mit der säkularen Jüdin, die aus Israel kommt, die in diesem Konservatorium lernt als Studentin. Yael, die so das moderne säkulare Israel verkörpert.
Aviv Israel.
Ja, und das wissen auch vielleicht viele nicht, dass es gerade in Israel auch gesellschaftlich sehr starke Verwerfungen gibt, ja, zwischen unterschiedlichen Gruppierungen, unterschiedlichen religiösen Gruppierungen in Israel. Und das wird hier so angedeutet, wird aber auch nicht weiter eingefangen. Das ist, ich würde sagen, das wäre verzeihlich. So eine Serie kann und muss ja auch nicht immer alles erklären.
Ja.
Ja? Aber wenn es um so ein sensibles Thema geht, wie orthodoxe Juden in einer modernen Gesellschaft und antijudaistische Klischees, ja, wo wir in Deutschland nochmal eine besondere Verantwortung haben, dann ist das zumindest erwähnenswert. Und dafür bleibt mir zu viel an der Oberfläche.
Ja.
Ja, weil es eben so ein sensibles und gerade ganz besonderes Thema ist.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, ob du da immer mitgehen kannst, aber wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein.
Ja, also ich sehe tatsächlich viele deiner Punkte. Beispiel Berlin. Ich glaube, das ist auch der, wo ich am ehesten mitgehe. Ich bin aus beruflichen Gründen ja hin und wieder in Berlin. Gut, jetzt natürlich gerade nicht, aber sonst. Und ich sehe dann natürlich, dass vieles sehr ausschnittweise. Ich habe aber auch Verwandtschaft in und bei Berlin. Und ja, Berlin ist eben nicht der Ort, wo einfach Hipster ihr glückliches Künstlerleben leben, sondern das ist auch der Ort, wo ein Rabbiner seinen Gemeindemitgliedern empfiehlt, auf der Straße nicht die Kippa aufzuziehen. Und wo es auch No-Go-Areas gibt, wo es gefährlich ist, als Jude oder Jüdin da rumzulaufen. So, das ist eben die andere Seite der Wahrheit. Und deshalb ist das völlig richtig, die Darstellung von Berlin als ja auch dramaturgisches Gegenmodell zu Williamsburg ist ein bisschen flach. Ich meine, die Autorin, das ist ja eine Verfilmung mit ganz, 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 ganz viel Autobiografie. Also ich muss sagen, ich habe die Bücher jetzt natürlich nicht gelesen, aber nach dem, was ich gelesen habe an Zusammenfassung und auch über die Autorin, es war da nun mal Berlin. So, also sie muss das jetzt nicht ändern, nur weil das Bild von Berlin dann schwierig wäre. Das ist natürlich Quatsch. Aber wie Berlin eben mit diesen Seiten dargestellt wird und dann auch das Kritische, also wirklich höchstens mal mit einer Kameraeinstellung eingefangen wird, wenn zum Beispiel am Wannsee dann der stiernackige Deutsche mit dem Deutschland-Tattoo auf dem Rücken steht, ja, dann ist das so eine ganz offene Anspielung. Also insofern offen, da kannst du dir jetzt deinen Teil bei denken, aber da reden wir nicht weiter drüber.
Mhm.
So. Und dann auch natürlich dieser Umgang mit Wannsee und der Wannsee-Konferenz und hier dann noch zu DDR-Zeiten haben sie hier die Republikflüchtlinge dann erschossen und sowas, die rüberschwimmen wollten. Aber weißt du, heute sind wir cool und ach ja, haha, sowas kratzt uns ja gar nicht mehr, ne? Weil wir sind halt Hipster in Berlin. Also ja, ach, das fand ich auch ein bisschen. Also das war auf jeden Fall ein Augenrollen wert hier und da. Aber ich habe auch einen Artikel gelesen, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich hau trotzdem mal raus, ich glaube FAZ, eine Rezension. Und die fiel doch, glaube ich, noch mal ein Stück kritischer aus als jetzt deine Anmerkung. Und da kam eben auch, jetzt stellen Sie sich mal vor, das wäre die Geschichte einer jungen Muslima, die in einem streng religiösen Haushalt lebt und dem entfliehen will, weil ihre Ehe ganz furchtbar ist und was nicht alles. So, das gäbe einen riesen Aufschrei und ich glaube auch nicht, dass es diesen Film gibt. Und da dachte ich mir, doch, den gibt's.
Ja, würde ich jetzt aber auch sofort sagen.
Auch nicht nur einen.
Ja.
Und den gibt's übrigens auch über christliche junge Frauen in fundamentalistischen christlichen Gesellschaften, sogar ganze Serienproduktionen, zum Beispiel A Handmaid's Tale.
Mhm.
Ja. Ja, und auch wenn natürlich immer das Thema Israel und Judentum und seine Geschichte und gerade im Zusammenhang mit Deutschland und auch das Bedienen von Klischees immer heikel ist, gibt es natürlich keinen Grund, warum man nicht auch bestimmte Verhältnisse in ultraorthodoxen jüdischen Communities auch kritisch beleuchten kann. So, und dass jetzt der Onkel nur ein Vermieter ist, also das kann ich jetzt natürlich nicht mit dem Buch abgleichen. Wenn das jetzt ein Drehbuchkniff war, dann würde ich sagen, habt ihr sie noch alle? Wenn der Onkel aber Vermieter war und das so im Buch ist, dann würde ich sagen, gut, weil das natürlich Leute mit einem Klischee verbinden, muss sie ihre Geschichte nicht umschreiben, damit niemand sich auf die Füße getreten fühlt. Nur, was da die Serie, wie soll ich sagen, falsch macht, eben wie du sagst, es ist schon die Entscheidung geworden, wir machen keinen Film, sondern wir machen eine Miniserie draus, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Da muss sich auch die Zeit genommen werden, ein bisschen ausgewogener darzustellen. Also der Onkel macht das eben ja nicht, weil er der raffgierige Jude ist, sondern da steckt ja auch dahinter, das sind sehr kleine Communities, die sehr eng zusammenhalten und sehr viele Leute mit zum Teil wenigen Ressourcen irgendwie versorgen müssen. Das heißt, die haben zum Teil alle zusammengeschmissen, was sie hatten, um eine Immobilie zu erwerben, um von den Mieteinnahmen mitleben zu können. Kann man sich ja vorstellen, das ist ja auch ein Konzept, was viele Menschen fahren, egal welcher Glaubensgemeinschaft, welcher Ethnie oder was, ja. So, und das ist Betongold, sagt man ja auch. So, dass das jetzt aber natürlich immer die Darstellung ist, das ist der reiche Jude und so, und dass das furchtbar kritisch zu sehen ist und auch falsch wäre, wenn man das so schreibt, das ist natürlich völlig klar. Und da bleibt die Serie einfach so, schmeißt dir das Klischee hin und jetzt mach was draus.
Ja.
Das ist so. Das stimmt. Da stimme ich dir auch zu. Aber dass man es nicht darstellen darf, obwohl es ihre Geschichte gewesen wäre, was ich ja nicht überprüft habe, das würde ich nicht sagen. Ne? Und ja, man kann auch zum Beispiel, dass die Gesellschaft in Israel ja auch selber unter starken Spannungen steht. Und das meine ich jetzt nicht Israel und die Außenwelt, also Umwelt, die Staaten drumherum. Ja, man denke an aktuelle Konflikte und zum Teil, also ja, seit der Entstehung Israels und vor der Entstehung Israels war das immer schon eine sehr angespannte Sache, aber auch die israelische Gesellschaft selbst steht unter starken Spannungen, wie du sagtest. So immer dieses Bild zum Beten, geht man nach Jerusalem zum Leben, nach Tel Aviv, ist da so ein Spruch zum Beispiel. Dann hast du eben diese junge Frau, die in dem Film da als die Musikerin dargestellt wird, die sie ja wegen ihres Klavierspiels dann auch auf den Teppich holt.
Mhm.
Und ich fand die Szene auch eigentlich sehr gut. Das wäre jetzt eine ganz furchtbare Geschichte gewesen. Sie kommt in die Stadt, befreit sich und dann spricht sie mal eben vor und das läuft.
Und hat sofort den Platz im Konservatorium.
Ja. Ja, aber am Ende war es ja dann doch so. Ne? Also dann hat sie halt nicht Klavier gespielt, sondern gesungen.
Ja.
Aber ja, gut, wir haben jetzt nicht gehört, das klappt und sie ist da jetzt drin. Aber das war so, oh, also ja. Ja. Aber diese junge Jüdin, die da dargestellt wird, das wird eben auch nur angedeutet, dass Judentum einfach so viel mehr ist und es nicht den Juden oder die Jüdin gibt oder die Israelis oder die Orthodoxen oder, also das ist ja ein ganzer Kosmos, den man wirklich studieren muss, um X zu verstehen.
Ja.
Ja, das ist so wie, ja, also wie man jetzt, sagen wir, katholische Theologie studieren kann, wie wir, kann man natürlich auch jüdische Theologie studieren und auch jüdische Geschichte. Und das sind alles große, große Welten, in die selbst wir als Theologen nur ein bisschen reinlunzen konnten. Und da bleibt das einfach sehr, also dass auch diese Gruppe, aus der sie kommt, selbst innerhalb des Judentums nicht unkritisch gesehen wird.
Mhm.
Und eben ja auch eine Sekte der Chassiden ist, ja, das fällt eigentlich auch nicht. Also es wird nicht erwähnt.
Genau, das wird nicht erwähnt. Und deshalb habe ich mir das Making-of angeschaut. Das ist nur gut 20 Minuten lang.
Mhm.
Da wird das auch nicht angesprochen. Und ich dachte jetzt, spätestens hier wäre doch die Gelegenheit. Natürlich geht es in dem Making-of immer um Kostüme und die Frisuren und wie aufwendig das war, für die ganzen Schauspieler die Schläfenlocken zur Verfügung zu stellen und die Strähme da zu machen aus Kunstfell. Das ist dann ganz interessant. Aber bis auf das Thema Jiddisch als Sprache, als dramaturgische Sprache in einer Serie, gab es keinen Zusatzinformationen zum Background.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, also wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was ist das Judentum?
Ja.
Ja. Und nicht weiß, es gibt da ganz verschiedene Gruppierungen, wie sie untereinander nicht verschiedener sein könnten. Und ich schaue diese Serie, bin ich so alleingelassen und könnte den Eindruck gewinnen, was sind denn das für schräge Leute? Und das finde ich problematisch.
Ja, Stimmt in Teilen.
Und was ich auch sagen muss, es gibt, wie du sagst, es gibt ganz viele Emanzipationsgeschichten, ja, nicht ohne meine Tochter, ne? Berühmter Film. Also, und es gibt, ich hoffe, ich liege jetzt damit nicht falsch, aber es gibt ja in diesen Emanzipations- und Ermächtigungsgeschichten auch immer Leute auf Seiten der Tradition,
ja,
die nochmal so einen positiven Blick darauf geben. Das könnte in dieser Serie Unorthodox die Großmutter sein. Die bleibt aber, was das Verhältnis zu den religiösen Traditionen angeht, außen vor.
Ja.
Ja, sie ist die, die den Zugang zu der Musik schafft.
Ja.
Ja, aber auch nur im Geheimen und ist so der emotionale Ankerpunkt für die junge Esti.
Ja.
Aber es gibt niemanden, und auch der Ehemann, Yankee, der ja am Schluss also wirklich herzerwärmend,
oh ja,
da auch irgendwie für sich versucht, ihr zu zeigen, wie sehr er an ihr hängt. Und dass er ja wirklich, ja, ist ja wirklich ein herziger Mensch.
Das stimmt.
Er kriegt es nur nicht besser hin, ja, irgendwie leider. Gibt es keinen, der nochmal irgendwie so die Perspektive aufmacht, wir machen das hier nicht nur deswegen, weil das unsere Tradition ist und weil man uns das gesagt hat, wir sollen das so machen und weil unsere Väter und Urgroßväter das auch schon so gemacht haben.
Das immer schon gemacht.
Ja, sondern es fehlt auch so, meine Meinung als jemand, der sich auch als ein religiöser Mensch versteht, jemand, der nochmal einen positiven Blick auf Tradition gibt und sagt, das ist Ausdruck unserer Beziehung mit Adonai.
Ja.
Ja, mit dem Herrn, mit dem wir als Volk unseren Bund geschlossen haben.
Ja, das hätte mir auch ein bisschen gefehlt. Ich dachte aber, es geht dann letztlich nicht, und da finde ich eigentlich, war die Serie, das hat das nicht sehr schlecht gemacht, es geht nicht in erster Linie um eine Religionskritik, das ist sie nicht. Und dass auch Esti eine gläubige Person bleibt, und dass auch ihre Mutter von Gott spricht, ich danke Gott jeden Tag, und dann guckt ja ihr Schwiegersohn sie so an und sagt sie, ja was, gehört der euch jetzt auch oder was? So, also es geht nicht um die Religion, und wer religiös ist und sich so versteht, hat auch, ich hau das jetzt einfach mal raus, ein gewisses Verhältnis zu Tradition. Also der oder die sieht sich immer ein Stück weit auch in einer Gemeinschaft, die etwas tradiert hat. Und sei es eine offene Community bis hin zu einer festen Gemeinde oder solche Gruppierungen, klar. Und das musste die Serie nicht so sehr thematisieren, wäre schön gewesen, aber das würde ich ihr jetzt noch nicht vorwerfen. Und ich weiß auch, also ich sehe auch deinen Punkt, mit dem die Serie hätte viel mehr erklären müssen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie sehr Kunst sich immer erklären muss. Also inwiefern sie nicht sagen kann, und wenn du das nicht verstehst, dann hast du alle Möglichkeiten, dich auch zu informieren.
Hm.
Schlimm wäre es natürlich, wenn Leute eben falsche Schlüsse ziehen, aber wir arbeiten ja auch ein bisschen dafür, dass Leute das da vielleicht eher nicht tun oder dass sie Dinge sehen, die sie vorher nicht gesehen haben. Also ich finde auch, dass zum Beispiel, wenn man Captain Marvel guckt, da geht es jetzt nicht ums Judentum, das ist mir klar und das ist auch ein schwieriger Vergleich, aber ich finde halt auch, wenn man Captain Marvel guckt und nicht sieht, dass es da Werbung für ein faschistoides Überwachungssystem und Autoritätssystem gibt, wenn man das nicht sieht, ja, dann ist das auch gefährlich. Weißt du? Aber es ist ja dann unsere Aufgabe, das auch ein bisschen einzufangen. Und ich hoffe immer, dass das auch eine Anregung sein kann, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das ja auf fruchtbaren Boden fällt, aber ich zum Beispiel habe danach noch mal wieder ein paar Bücher rausgeholt und mich noch ein bisschen belesen dazu.
Über die Satmarer und das chassidische
Judentum. Und genau, und über die Lebensräume des Judentums auf der Welt und zum Beispiel, dass es auch eine kleine jüdische Gemeinde in China gibt, die da seit Jahrhunderten sind. Das ist zum Beispiel sowas. Also das findet man dann raus, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, dann mit der nächsten. Und so, und dadurch lernt man ja nun mal auch. Und ich hoffe, das ist Anregung. Schlimm wäre, wenn deine Befürchtung wahr wären und dann eben Leute das sehen und darauf schließen, ach guck mal, die sind ja doof und das ist ja total bekloppt und da muss man dagegen sein.
Mhm.
So, ja, das wäre schlimm, ist aber auch ein unkritischer Umgang mit dem Medium Film und Serie, auf den wir ja, aufmerksam machen wollen.
Und wir wissen natürlich auch, dass die unseren Podcast hören, ja schon die Ersten sind, die sagen, ich nehme das jetzt erstmal nicht nur so hin.
Ja.
Ja. Und in der Hoffnung, dass vielleicht unsere Folge über Unorthodox ein erster Impuls, ein erster Aufschlag sein kann, sich mit der Thematik des Judentums zu befassen und sich da nochmal einzuarbeiten, einzulesen, dann ist schon viel gewonnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Wenn ihr mehr in der Richtung wollt, sagt es oder sagt es uns nicht, wenn euch das nicht gefallen hat. Wir freuen uns aber, von euch zu hören und wünschen euch alles Gute bis in 2 Wochen, in 14 Tagen. Mazel Tov, Uwe.